Vater im Himmel, ich danke dir für deine große Gnade und Güte über uns und ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen auf dich ausrichtest, auf deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus, dass du in unserer Mitte groß wirst, Herr, und öffne unsere Augen für die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Ja, beginnen oder einsteigen möchte ich mit der Geschichte von zwei Mönchen. Und meistens ist es ja so, wenn wir sowas erzählen, dann ist es meistens eine symbolische Anekdote. In diesem Fall ist es aber wirklich Geschichte. Sie lebten in zwei unterschiedlichen Zeitepochen und sie standen beide gegen die damalige kirchliche und weltliche Macht auf. Beiden wurden von ihren Gegnern Hochmut und Anmaßung vorgeworfen, weil sie sich auf Gottes Wort beriefen und sich weigerten, ihre Überzeugung zu widerrufen. Von dem einen Mönch wird, so wage ich mal zu behaupten, jeder hier gehört haben, von dem anderen wahrscheinlich weniger. Der eine ergründete dann eine neue Kirche, auch wenn das nicht ursprünglich seine Absicht war. Der andere blieb bei der Kirche, der er angehörte. Der eine wurde ein erfolgreicher Reformator, auf den Fürsten und andere Geistliche hörten. Der andere, er starb allein, in Schimpf und Schande, mit abgeschnittener Zunge und abgehackter rechter Hand, damit er mit diesen Gliedern seines Leibes niemals mehr seine Lehren verbreiten würde. Heute, interessanterweise, werden beide Männer verehrt. Der eine von der Kirche, die er gegründet hat, hauptsächlich oder Bewegung. Der andere, paradoxerweise, von derselben Kirche, die ihn zu seinen Lebzeiten so gequält hatte. Ja, wie hieß der Erste? Ja, natürlich, Martin Luther. Und der andere, der lebte mehrere hundert Jahre vor Luther und sein Name war Maximus und er wurde dann später der Bekenner genannt. Maximus der Bekenner. Interessanterweise ging es bei beiden auch um die Erlösung. Was Luther sagte, glaube ich, wissen wir alle. Es ist nur die Gnade letztendlich, die uns rettet und kein menschlicher Verdienst kann dazu beitragen. Und dieser Maximus, er sagte, unser Herr Jesus ist wirklich ganz und gar nach Leib und Seele Mensch geworden. Und wenn das nicht so wäre, da könnten wir nicht gerettet werden. Und das hat damals die Elite geleugnet, dass der Herr wirklich mit allem Mensch geworden ist. Ja, aber warum nenne ich jetzt diese beiden Männer irgendwann aus der Geschichte, wenn es um die Glückseligkeit der Sanftmütigen geht? Was hat das jetzt damit zu tun? Nun Hand aufs Herz. Und das sage ich als jemand, der eigentlich ein Fan von Luther ist. Wer denkt an Sanftmut, wenn er den Namen Martin Luther hört? Nun, das Lachen der meisten verrät schon die Antwort. Wenige. Zumindest nicht, wenn wir seine Sprachgewalt kennen. Und der deutsche Reformator ergab selbst sein aufbrausendes Wesen zu. Hat er offen zugegeben. Und sogar sein Schützling Philipp Melanchthon, der hat ihn bei seiner Grabesrede, wo man ja eigentlich nur Gutes sagt, hat er ihn einen scharfen Doktor genannt. Ja, das ist eine zutreffende Bezeichnung. Menschlich gesagt könnte man meinen, die Seligkeit der Sanftmütige war eine, der Luther zumindest hier auf Erden nicht ganz so nahe gekommen zu sein schien. Diesem Maximus, dem Bekenner, wurde allerdings tatsächlich von seinen Zeitgenossen nachgesagt, ein zutiefst sanftmütiger Mensch gewesen zu sein. Ich kann es nicht verifizieren, ich war damals nicht da, aber das sagten seine Zeitgenossen. Er erlangte wohl nicht dieselbe Bekanntheit wie Luther. Er gründete keine eigene Kirche und er starb von vermeintlichen Mitchristen am Körper verstümmelt, in der Verbannung, fernab von seiner Heimat. Doch wenn wir die Geschichte weitlesen, erfahren wir, dass nicht einmal eine Generation später die gesamte Kirche, die ihn zuvor noch abgelehnt hatte, seine Position als der Ausdruck der reinen, gesunden Lehre akzeptierte. Und bis heute glauben das Christen, dass unser Herr wirklich ganz und gar Mensch geworden ist, um uns ganz und gar zu erlösen. Obwohl ihm die Zunge rausgeschnitten worden war, obwohl ihm die rechte Hand abgehackt worden war, damit er kein Unwesen mehr anrichten kann, in Anführungszeichen, und er letztendlich seinen Verletzungen erlag, sein Andenken überlebte und es setzte sich gegen die ganze Gewalt des Kaisers und aller kirchlichen und weltlichen Würdenträger durch. Was will ich damit sagen? Das Toben der Hölle, das Schwert, Gewalt, Zorn, Wut und Hass waren auf lange Sicht machtlos gegen die Wahrheit, vorgetragen in schlichter Sanftmut. Er hat ja nicht gekämpft. Und was sagt unser Herr in seiner dritten Seligpreisung, das Thema für heute? Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Was meint unser Herr nun damit? Wenn wir das so lesen, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben, da verspricht er offenbar denen, die sanftmütig sind, Grundbesitz. Sie werden das Land erben. Oder, je nach Übersetzung, weil das kann man auch so übersetzen, die Erde. Ich weiß nicht, was für eine Übersetzung Sie haben. In manchen steht auch, Sie werden die Erde besitzen oder erben. Das ist dasselbe Wort im Grundtext und der Übersetzer muss sich halt sagen, überlegen, was er im Kontext logischer findet. Land allein würde sich in diesem Fall natürlich auf Israel beziehen, weil unser Herr das im Land des jüdischen Volkes weitergab, die Seligpreisungen gegenüber jüdischen Aposteln. Die Sache ist aber die, ob Land oder Erde, das ist jetzt nicht ganz so wichtig heute. Die Sanftmut der Jünger, an die die Bergpredigt ja dann gerichtet war, letztendlich hat ihnen, wenn wir die Geschichte gucken, nichts gebracht, menschlich gesprochen. Keiner von ihnen hat irgendetwas geerbt. Keiner von ihnen ist als größer König in die Geschichte eingegangen. Der Apostel Petrus zum Beispiel, der ja sehr aufbrausend war, von ihm wird gesagt, dass er am Ende seines Lebens dann doch so sanftmütig geworden ist, dass er seinen Herrschern sagte, den Römern, die ihn hinrichten wollten, bitte, sie wollten ihn kreuzigen, bitte kreuzige mich umgekehrt, denn ich bin es nicht wert, wie mein Herr zu sterben. Das ist eine Überlieferung, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber das war ein Ausdruck von großer Sanftmut. Aber sogar er hat das Land nicht geerbt. Die Römer haben sich jetzt nicht gesagt, ach, dieser Mann ist so demütig und sanftmütig. Komm, wir ermorden ihn doch nicht, sondern geben ihm ein nettes Häuschen und ein Stück Land in Galiläa, wo er die letzten Tage seines Alters in Frieden verbringen kann. Es ist nicht geschehen. Und auch dieser Maximus, der Bekenner, den ich genannt habe, er hat da in seinem Leben ja auf den ersten Blick nicht gerade Erfolg gehabt. Hingerichtet von solchen, die sich Christen nennen. Das ist ja die größte Schande. Und dann, wo starb er? In der Verbannung. Das ist ja genau das Gegenteil von Land oder Erde erben. Weit weg von seiner eigenen Heimat. Ja, wenn wir das so angucken, scheint sich Sanftmut auf dieser Erde doch nicht zu lohnen, menschlich gesprochen. Und ich muss es Ihnen so sagen, wir finden in der dritten Seligpreisung keine Geheimformel für das Wohlstandsevangelium. Nun hat der Herr sich geirrt oder hat er falsche Versprechungen gemacht? Nein, auf keinen Fall. Viele Ausleger bemerken bei der dritten Seligpreisung die Verbindung zur ersten Seligpreisung. Wer weiß, vielleicht sogar auswendig, wie die erste Seligpreisung lautet. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir kommen noch auf diese Parallelen zu sprechen zwischen diesen beiden Seligpreisungen. Aber erstmal nochmal zur ersten Seligpreisung. Glückselig die Armen im Geist, ihrer ist das Reich der Himmel. Was ist das Reich der Himmel? Oder wo ist es? Es ist dort, wo Gott selbst wohnt und in Vollkommenheit regiert. Das ist das Reich der Himmel. Also gleich in seiner ersten Seligpreisung, gleich am Anfang der Bergpredigt, verspricht der Herr denen, die seine Worte beherzigen, dass ihnen Gott und sein Reich gehören wird in gewisser Weise, dass sie den Herrn selbst und sein Reich gewinnen werden. Und das ist ja eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, ja viel wertvoller als ein Stück Land oder als die ganze Erde. Also ich hoffe es zumindest, dass wenn jetzt uns als Gläubigen die Wahl gestellt wird, zum Beispiel ein Engel kommt zu mir, René, das wäre dann wahrscheinlich der Teufel, René, willst du die ganze Welt gewinnen, dass alle dir zu Füßen liegen, oder willst du Gott selbst gewinnen? Ich hoffe doch, dass unsere und meine Antwort jederzeit wäre, ich möchte meinen Herrn. Verspricht also der Herr in seiner dritten Seligkeit etwa weniger als in der ersten? Keineswegs. Christus denkt bei der Verheißung des Landes oder der Erde, je nach Übersetzung, er denkt dann nicht an diese Erde, an diese Welt, die, wie Johannes sagt, in dem Bösen liegt. Er denkt nicht an die Erde, wo der Gott dieser Welt, wie Paulus sagt, sein Unwesen treibt. Er denkt, wie es der Hebräer 2, Vers 5 sagt, an den zukünftigen Erdkreis. Er denkt an das kommende Zeitalter, an den neuen Himmel und die neue Erde, wo, wie Petrus sagt, Gerechtigkeit wohnen wird. Das ist das Land bzw. die Erde, die die Treuen und Heiligen Gottes nach seiner Verheißung erwarten. Das ist die neu gemachte Schöpfung, in der das Reich der Himmel alles sein wird. Und das ist auch das Land der Lebendigen, von dem zum Beispiel David in seinen Psalmen weissagt. Zum Beispiel Psalm 27, Vers 13, da spricht er doch davon, dass er im Land der Lebendigen sein will, dass er den Herrn sehen will. Und das ist nicht eine Erde, wo noch die Sünde Zutritt hat, wo noch der Tod Zutritt hat, wo das Verderben Zutritt hat, sondern da ist, wo das Leben selbst ist, Gott und sein Reich, eine neu gemachte Welt. Und was sagt auch Jesus selbst seinen Jüngern später? In Matthäus 19, Vers 28. Matthäus 19, Vers 28 sagt er, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. So mit anderen Worten, wenn diese Erde wiedergeboren werden wird und mit dem Himmelreich vereint werden wird, wenn also das sehnliche Harren und Verlangen der Schöpfung aufhört und erfüllt wird, dann wird das Erbteil der Heiligen im Licht offenbar. Also sowohl der Lohn der Jünger, die während der Bergpredigt zu den Füßen ihres Herrn saßen, als auch unser Lohn wird offenbar wann? Wenn unser Herr wiederkommt und alles neu macht. Wenn sich das Vaterunser vollständig erfüllt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wo? Ja, wie im Himmel, so auf Erden. Die Verheißung des Landes kann also nicht von der Verheißung des Reiches der Himmel getrennt werden. Das ist eigentlich die erste Verbindung zwischen der ersten Seligpreisung und der dritten. Aber auch in anderer Hinsicht sind die beiden miteinander verbunden. Denn die Glückseligkeit der Armen im Geist zeigt sich in der Glückseligkeit der Sanftmütigen. Wissen Sie noch, was Armut im Geist ist? Eigentlich ist es Demut. Demut. Und wie erweist sich jetzt gelebte Demut? In Sanftmut. Demütige Menschen sind sanftmütige Menschen. Sanftmut ist das sichtbare Siegel der Demut. Du kannst gar nicht wahrhaftig sanftmütig sein, ohne ein demütiges Herz zu haben. Und wahre Demut wird sich immer durch Sanftmut äußern. In diesem Sinne gehören eigentlich beide unzertrennbar zusammen. Sie sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die Demut, sie liegt im Innern, sie sollte unser Herz regieren und die Sanftmut zeigt sich dann nach außen in unserem Verhalten. Unter dem alten Bund warf Gott seinem Volk Israel durch den Propheten Amos vor, dass sie den Weg der Sanftmütigen krümmen. Also, dass die Sanftmütigen unter die Räder kommen. Interessanterweise, ja nach Übersetzung, kann das auch mit Demütige übersetzt werden. Es ist dasselbe. Und es ist leider so, in einer verkehrten und verdrehten Welt, die sich nicht durchsetzen, nach dieser treffenden Übersetzung, die der Samuel vorhin zitiert hat, die sich nicht durchsetzen, nicht sich selbst meine ich, die Demütigen und Sanftmütigen, was geschieht oft mit ihnen? Ihr Weg wird gekrümmt. Sie werden Verfolgung und Bedrängnis erleiden und vielleicht auch als schwach betrachtet werden, als das Geringe vor der Welt. Das heißt aber nicht, dass Gott demütige Menschen niemals segnet. Also ich möchte sie jetzt nicht so erschlagen, dass sie sich sagen, oh, das lohnt sich ja gar nicht, sanftmütig zu sein. Was will der davon eigentlich von mir? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Prophet Daniel in Babylon. Seine Geschichte ist, denke ich, sehr bekannt. Und dieser Babylon, dieser Daniel, ihn möchte ich nicht Babylon nennen. Er war das Gegenteil von Babylon. Dieser Daniel, er brachte es ja menschlich gesprochen auch sehr weit in der heidnischen Weltelite, wenn wir sein Zeugnis lesen. Und doch ist er immer wahrhaftig und demütig geblieben. Aber was musste er fortwährend durchmachen? Immer wieder Anfeindungen, Versuchungen und Prüfungen. Er musste immer wieder seine Standhaftigkeit unter Beweis stellen und zeigen, dass er wirklich Gott mehr gehorcht als den Menschen. Babylon wurde für ihn nie zur bleibenden Stadt und nie zu dem Land, das er erben sollte, obwohl sein tugendhafter Charakter ihm durchaus viele Türen geöffnet hat. Und das sehen wir auch in der Geschichte, als die Christen noch verfolgt wurden. Interessanterweise, einige römische hohe Tiere oder auch heidnische, sie hatten gern Christen in hohe Ämter, obwohl sie gleichzeitig teilweise verfolgt wurden. Warum? Sie wussten, die hauen mich nicht übers Ohr. Und so ist es eigentlich alle Zeit. Und das vollkommenste Beispiel dafür ist ja unser Herr Jesus. Er wurde angefeindet, sein Leben endete am Kreuz von Golgatha, also es endete nicht wirklich, er stand am dritten Tag aus den Toten auf. Aber die Menschen hassten ihn so sehr wegen seiner Wahrhaftigkeit, dass sie ihn töteten. Und doch ging Segen von ihm aus. Doch hat er ihm Segen gewirkt. Doch hat er Segensspuren ja mehr als jeder andere natürlich hinterlassen. Und so ist es auch mit Sanftmut und Demut. Damit sind immer segensreiche Auswirkungen verbunden, auch wenn gleichzeitig böse Menschen einen anfeinden können. Denn die Finsternis wird das Licht nie ertragen können. Es ist einfach so, da müssen wir realistisch sein. Finsternis wird Licht nicht ertragen können. Aber am Ende sieht trotzdem, wie die Offenbarung zeigt, das Lamm mit der Todeswunde über wen? Über diesen großen feuerroten Drachen mit den 7 Köpfen und 10 Hörnern. Es siegt immer das Lamm. Ja, aber was ist jetzt Sanftmut genau? Was ist Sanftmut? Sanftmut lässt sich besser verstehen, wenn wir dasselbe machen wie mit der Tugend der Armut im Geist. Vielleicht können Sie sich erinnern, vielleicht auch nicht. Also ich könnte mich an Ihrer Stelle nicht erinnern. Aber in der Botschaft über die Armut im Geist, also über die Demut, haben wir das Gegenteil zuerst von Demut angeschaut, um Demut besser zu verstehen. Und was ist das Gegenteil von Demut? Hochmut, genau, Stolz. Und das Gegenteil von Sanftmut ist das, was immer aus einem stolzen Herzen kommt, Zorn. Zorn, Wut, Bitterkeit. Diese Gewalt, die sich selbst eben durchsetzen und rächen will. Was ist Zorn? Und warum ist es so verheerend? Wie gesagt, Zorn zeigt sich vor allem in einem stolzen Herzen oder durch einem stolzen Herzen. Denn stolze Herzen, was zeichnet sie aus? Das klingt so positiv. Stolze Herzen denken, immer Recht zu haben oder immer Recht bekommen zu müssen oder dass ihnen immer alles zusteht. Und wenn jetzt so ein Herz nicht das bekommt, was es will, dann wird es zornig. Aus einem stolzen und hochmütigen Herzen quillt immer wieder Zorn, wenn er sich angegriffen, widersprochen, schlecht behandelt oder sonst irgendwie benachteiligt oder geärgert fühlt. Ich weiß es an mir selbst, wenn ich dann mal einen einsichtigen Moment habe und zornig war. Der Grund ist meistens nicht, weil ich so gerecht bin, sondern weil ich wieder nicht bekommen habe, was ich wollte. Oder weil mich wieder jemand genervt hat. Und das ist das Zeichen eines stolzen Herzens. In dieser Hinsicht hängen eben die erste und die dritte Seligpreisung auch zusammen. Das Gegenteil von Armut im Geist ist Hochmut. Das Gegenteil von Sanftmut ist Zorn. Und darum ist die Medizin dagegen eine demütige Gesinnung. Denn die demütige Gesinnung, sagte einmal jemand, ist die Mutter eines sanftmütigen Geistes oder Herzens. Denn sobald du aus deinem Geist den Hochmut entfernst, hat die Leidenschaft des Zorns keinen Anhaltspunkt mehr, um aufzuwallen. Zorn ist eine unglaublich zerstörerische Kraft. Sie kann Familien, Freunde und ganze Gemeinden entzweien. Es ist oft so bei Spaltungen, oft ist irgendwo noch Zorn dabei. Denn wenn sie nicht da wäre, dann könnte man sich doch irgendwie finden. Ein unbedachter Zornesausbruch kann mit einem Schlag, das macht es so schrecklich, ein unbedachter Zornesausbruch kann mit einem Schlag Vertrauensverhältnisse zerschmettern, die über Jahre behutsam aufgebaut worden sind. Nun, falls wir jetzt schnell zum Zorn neigen, oder wenn ich es auf mich anwende, falls ich schnell zum Zorn neige, könnte ich mich ja damit trösten, und das tun viele oft, habe ich schon oft gehört, es gibt ja einen gerechten Zorn. Ja, den gibt es. Einige lachen schon, die kennen die Bibel. Es ist wahr, es gibt einen gerechten Zorn. Aber wem ist dieser gerechte Zorn vorbehalten? Dem allein heiligen und reinen Gott. Was sagt Paulus uns Gläubigen? Geliebte, rächt euch selbst. Nein. Geliebte, rächt euch selbst nicht. Vielmehr sollen wir dem göttlichen Zorn Raum geben und nicht unserem eigenen. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir sollen uns selbst nicht durchsetzen. Ja, wir können wohl rechtmäßigen Zorn empfinden, das will ich nicht in Abrede stellen, wenn wir von Ungerechtigkeiten erfahren, zum Beispiel von Gotteslästerung oder von Missbrauch von Kindern, Armen oder Schwachen. Aber so oft oder fast immer oder immer, wenn ich das sogar sagen darf, ist es doch bei uns so, da mischt sich mit dem, was gerecht ist, was mischt sich sofort in unser Herz, die bittere Wurzel. Eine böse Form des Zorns, etwas, was uns innerlich vergiftet, weil, wie Petrus sagt, die Begierden einfach ständig gegen unsere Seele streiten. Und darum sagt der Jakobus in Jakobus 1, Vers 20, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Eines Mannes Zorn, das ist sehr wichtig, ich denke, das vergessen wir oft. Eines Mannes Zorn wirkt was? Nicht Gottes Gerechtigkeit. Ein zorniger Mann, weiß das Buch der Sprüche, erregt Zank. Und ein Hitziger ist reich an Übertretung, oder die Schlachter, glaube ich, übersetzt, ist reich an Sünde. Also wo ein Hitziger ist, da ist auch viel Sünde da. Und dann als nächstes, des Menschen Stolz wird ihn erniedrigen. Ja, hier nennen die Sprüche aus gutem Grund Zorn und Stolz hintereinander, also nacheinander. Ich habe es ja schon angetönt. Letztendlich ist es ja der Stolz, der den Zorn gebiert. Was gebiert der Zorn? Sünde. Und was gebiert Sünde in unserem Leben und im Leben anderer? Tod und Verderben. Sünde zerstört immer. Es zerstört Beziehungen, es zerstört uns selbst. Und jemand machte einmal über den Zorn eine sehr interessante Feststellung. Bildhaft gesprochen fand ich das noch sehr anschaulich. Er sagte, ein wütender Mensch ist ein vorsätzlicher Epileptiker. Verstehen Sie, was er damit meint? Ein Epileptiker kann ja nichts dafür. wenn er ausbricht, wenn er sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Er braucht seine Medizin, damit das nicht passiert. Ein Zorniger könnte eigentlich was dafür. Er bräuchte die Medizin der Sanftmut und Demut und er bricht aus und hat was dann? Sich selbst nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist eben das große Problem der Leidenschaft des Zorns. Das macht es eben so zerstörerisch für uns und für unsere Nächsten. Wir verlieren die Kontrolle. Das Böse übernimmt das Ruder unserer Seele. Wir klammern Gottes ordnenden Geist aus, der uns erfüllen will. Und wir werden, bildlich gesprochen, zu wilden Bestien. Wir öffnen Chaos und Finsternis Tür und Tor. Wenn wir zürnen, ja, dann verwandeln wir uns manchmal wirklich in wilde Tiere. Zorn ist ein Gift. Oder wie die Sprüche sagt, das ist auch ein interessanter Vergleich. Die Sprüche sind sehr anschaulich und ich glaube, der Elia war es, der hat uns einmal empfohlen hier auf der Kanzel oder er hat es auch als Zeugnis gesagt von sich selbst. Jeden Morgen liest er ein Kapitel aus den Sprüchen. Es passt ja wunderbar, 31 Kapitel, weil da so viel Weisheit drin steckt. Und in der Sprüche heißt es zum Beispiel auch, der ergreift einen Hund bei den Ohren, wer vorübergehend sich über einen Streit ereifert, der ihn nichts angeht. Haben Sie schon mal versucht, einen Hund an den Ohren zu ergreifen? Ich habe es noch nicht versucht, werde es auch nicht versuchen. Einmal ist mir aber etwas Ähnliches passiert. Ich war noch in der Schule, noch klein oder relativ klein, hatte noch nicht so eine große Ahnung, wie man mit Tieren umgehen sollte. Und da hat jemand für irgendeinen Vortrag in der Klasse ein Schüler seinen Hund mitgebracht. Und das ist wirklich der liebste und friedlichste Hund auf Erden. Also der tut Kindern wirklich nichts. Aber ich dachte, ich könnte ihn herzig herzen und bin von vorne so an ihn rangegangen. Und das hat ihn erschrocken und der hat mich angebellt und ich bin natürlich auch erschrocken. Wahrscheinlich in Tränen ausgebrochen, das weiß ich nicht mehr genau. Und so in etwa ist es, wenn sich einer in den Streit zorniger Leute einmischt. Oder mit anderen Worten gesagt, wenn wir unter die Räder ausgelebten Zorns kommen, dann werden wir auch die Auswirkungen zu spüren kommen, weil eben Zorn unkontrolliert ist. So wie dieser Hund dann anfing, unkontrolliert zu bellen, nicht weil er bösartig war jetzt in seinem Fall, sondern weil ich so blöd war. Zorn ist, sagte einmal ein anderer, wie ein kurzfristiger Wahnsinn. Und ich zitiere extra all diese Ausdrücke, damit das wirklich bewusst wird, was das bedeutet. Zorn ist wie ein kurzfristiger Wahnsinn. Wirklich, wie einer, der kurzfristig ganz irre wird. Nicht mehr ganz, wenn ich das verwenden darf, diese Worte, nicht mehr ganz dicht. Denn was tun Zornige? Sie stürzen sich selbst oft ins offene Verderben und denken in ihrer Rachgier nicht daran, was eigentlich gut für sie wäre. Ja, wer zürnt, der nimmt in diesem Sinne die Drachennatur, die Natur des Teufels an. Und es ist interessant tatsächlich, wie wird der Teufel in seinem großen Zorn geschildert in der Offenbarung? Eben nicht als Lamm, sondern als großer, roter, wütender Drache. Wut gehört nicht zu Gottes Plan für uns Menschen. Und darum eben, und damit kommen wir zur Sanftmut, darum werden wir nie erfahren, was Glückseligkeit ist, wenn wir uns in unserem Leben von der Leidenschaft des Zorns bestimmen lassen. Es geht nicht, wenn wir zum Beispiel sagen, auf den Tisch hauen, aber ich bin doch gläubig und gleichzeitig unseren Nächsten verfluchen, der im Bilde Gottes geschaffen ist. Wir werden nicht erfahren in unserem Leben, was Glückseligkeit ist, wenn dieses Gefühl uns regiert. Das beschränkt sich übrigens nicht nur auf sichtbare Ausbrüche. Manche haben sich vielleicht mehr unter Kontrolle als andere. Aber auch solche, die ihren Zorn immer zu runterschlucken, aber in ihrem Herzen pflegen und das wie ein bitteres Gift immer mehr vermehren und vermehren und vermehren, auch das wird uns innerlich zugrunde richten, genauso wie wenn wir den Zorn freien Lauf lassen würden. Wir hüten wir uns also vor diesem großen Übel. Es macht die Seele wirklich krank. Es macht sogar unseren Körper krank. Sodbrennen kommt manchmal vom Zorn. Es verfinstert den Verstand. Es kehrt sich eben von Gott ab. Es missachtet sogar die eigene Verwandtschaft. Es verursacht Kriege. Es sind wirklich Kriege wegen Zornesausbrüche entstanden. Es ist voller Elend und es pflanzt den Geist der Bosheit in unsere Herzen, der dann wie ein, und das ist das Schlimme, der dann wie ein frecher Gast unser ganzes Innere in Beschlag nimmt und den Heiligen Geist ausschließt. Das habe ich erst kürzlich in einem Buch gelesen, ich darf ja so viele gute Bücher lesen, vom Arbeitswegen, das wir jetzt herausbringen werden von Ernst Kraft, wo er spricht eben über, wenn wir andere hassen. Was ist das Schlimme daran? Wenn wir es für uns behalten, dann merkt vielleicht die andere Person nicht viel davon, aber die wir hassen, ist immer bei uns. Wenn wir unser Essen einnehmen, es schmeckt uns nicht, weil uns wieder irgendetwas einführt über die Person, die wir verachten. Und es regt uns auf und es vergiftet unser Inneres und so weiter und so fort. Das ist eben das Gift des Zorns und der Bosheit und das ist so schlimm, wenn wir eben Demut und Sanftmut nicht die Herrschaft überlassen wollen. Es macht uns selbst kaputt. Und darum sind wir eben so sehr aufgerufen, jeden Tag wieder neu den neuen Menschen anzuziehen, der uns in Christus Jesus durch den Heiligen Geist im Glauben geschenkt ist. Denn er ist es ja, was sagt er von sich selbst, der von Herzen demütig und sanftmütig ist. Und unser Herr, er kann uns von den Fesseln böser Leidenschaft und Begierden befreien, sodass wir auch in unserem Leben ein Stück weit erfahren können, was Glückseligkeit nun wirklich ist. Wenn wir uns jetzt mit der Sanftmut beschäftigen, müssten wir auch berücksichtigen, was Sanftmut nicht ist. Es ist nämlich nicht etwa Lethargie. Also wenn ich von Sanftmut rede, rede ich nicht von Lethargie. Oder wie mal jemand sagte, ein schwerfälliges Wesen. Sanftmütige Menschen müssen nicht unbedingt passiv sein. Es gibt nämlich auch Leute, die sich einfach nur treiben lassen. Sie sind, wenn ich da mal Neudeutsch sprechen darf, ganz gechillt. Sie lachen, Sie kennen wahrscheinlich das Wort. Sie regen sich nie auf. Warum? Weil ihnen alles egal ist. Oh ja, oh ja. Maximus der Bekenner tatsächlich, der hat darauf hingewiesen, dass solche Menschen in einer völlig falschen Weise sanftmütig sind. An diese denkt der Herr nicht, wenn er die Glückseligkeit der Sanftmütigen verspricht. Denn sie sind nur sanftmütig gegenüber ihren eigenen Begierden und den Leidenschaften des Fleisches. Wie tote Fische lassen sie sich vom Strom treiben, ist mir alles egal. Das ist nicht Sanftmut. Sanftmütige Menschen können sehr wohl einen starken Charakter haben. Sie können fest für ihre Überzeugungen einstehen und, um es einmal so zu sagen, Energiebündel sein. Ich kenne einige sehr sanftmütige Menschen, die auch voller Energie sind. Ich bin von meinem Naturell eher nicht so, aber das gibt es. Also Sanftmut bedeutet nicht Lethargie. Aber sanftmütige Menschen sind eben solche, die ihre Kraft und Energie einsetzen, nicht gegen ihre Mitmenschen, sondern für ihren Herrn. Und das ist der entscheidende Unterschied. Dazu möchte ich jetzt aber noch einen wichtigen Hinweis weitergeben. Und der ist sehr wichtig. Und ich meine persönlich, dass er sehr wichtig ist. Wenn jetzt Christus die Glückseligkeit der Sanftmütigen verheißt, dann bedeutet das nicht, dass alle, die hierin versagen, sogleich verloren sind. Das Meer der göttlichen Gnade ist jederzeit für jeden groß genug, der Buße tut. Aber, und das ist eben der springende Punkt, aber wir schaden und zerstören uns selbst, wenn wir den Weg der Sanftmut nicht beschreiten wollen. Und dafür möchte uns Christus, unser guter Arzt im Himmel, bewahren. Denn er ist, sagte er, ja nicht für die Gesunden gekommen, nicht für die, die meinen, alles im Griff zu haben, sondern für wen ist er gekommen? Für die Kranken, für sie und für mich. Und wenn ich es einmal so sagen darf, seine 8 Seligkeiten sind wie das Rezept eines Arztes, der einem kranken Menschen zum Beispiel gesündere Ernährung, mehr Sport und eine bestimmte Medizin verschreibt. In dieser Hinsicht verschreibt unser Herr unsere Seele die heilsamen Tugenden der Demut, der Buße, der Sanftmut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit, Friedfertigkeit und des Ausharrens. Und so wie wir in der Regel, ich weiß nicht immer, aber wie wir in der Regel doch auch gewillt sind, auf den irdischen Arzt zu hören, um unseren Körper zu schützen und zur Besserung zu führen, so sollten wir auch auf unseren himmlischen Arzt hören, wenn er unsere Seelen zur Ruhe und zur Heilung führen will. Der Weg der Sanftmut ist der Weg innerer Befreiung. Darum nennt Christus Sanftmütige glückselig, denn sie leben in Gemeinschaft mit dem allein glückseligen Gott, der eben nicht nachtragend, bitter oder wütend ist, sondern der alle unsere Sünden am Kreuz von Golgatha hinweggetan hat und sich nicht mehr daran erinnert. Diese selige Gemeinschaft ist unsere Sicherheit für unser Erbteil im Land der Lebendigen. Aber leider ist es so, und ich denke, jeder, der ehrlich ist, kann von seinem eigenen Leben her ein Lied davon singen. Leider ist es so, dass die Begierden und Leidenschaften unseres angefochtenen Fleisches uns doch immer wieder zum Bösen hin schleifen. Da kommt dann doch wieder diese Aufwallung oder Entflammung. Und das ist sozusagen ein Gesetz geistlicher Schwerkraft. Wenn wir auf unser Ich bauen, wenn René auf René baut, dann zieht mich das nach unten. Die Sanftmut dagegen ist von wem eine Frucht? Sagt Paulus im Galaterbrief, vom Heiligen Geist. Sie ist eine Eigenschaft des neuen Menschen, der vom Himmel kommt. Wer sich also aktiv darum bemüht, der wird nach oben gezogen. Wir kommen gar nicht darum herum, Gemeinschaft mit unserem Herrn zu pflegen und nur für ihn zu leben, wenn wir unsere Seele heilen wollen. Ja, was ist jetzt Sanftmut? Das Gegenteil von all dem Bösen, was ich soeben erwähnt habe. Sanftmut ist ein Fels im Meer der Reizbarkeit, sagte einmal jemand, der alle Wellen bricht, die gegen ihn schlagen und dabei doch völlig unbewegt bleibt. Sanftmut lässt sich nicht reizen, oder wie eben Samuel sagte in dieser Übersetzung, Sanftmut ist etwas, was sich nicht selbst durchsetzt. Ja, aber eben, Sanftmut fliegt uns nicht zu. Es ist nicht so, wenn ich morgen mich hinknie am Bett, bildlich gesprochen, meistens steige ich aus und gehe runter und dann erst bete ich. Aber bildlich gesprochen, es ist nicht so, wenn wir uns am Morgen hinknien und sagen, Herr, mach mich sanftmütig und dann gehen wir runter, dann schwebt die Sanftmut hinter uns her und egal was passiert, wir sind immer sanftmütig. Nein, sie lachen eben, weil das passiert nicht. Sanftmut fliegt uns nicht zu. Wir müssen, wie unser Herr sagt, jeden Tag neu wieder was tun? Unser eigenes Kreuz auf uns nehmen. Wir müssen jeden Tag neu uns entscheiden, ich lasse mich nicht provozieren. Nicht auf mein eigenes Wohl und meinen eigenen Vorteil bedacht sein. Jeden Tag neu müsste ich mich immer wieder entscheiden, Herr, was auch geschieht, und mich auch immer wieder daran erinnern, ich nehme alles, was passiert, mit Danksagung aus deiner Hand. Und das ist nicht leicht, je nachdem, was passiert. Da können viele in dieser Gemeinde sehr, sehr schmerzliche Zeugnisse geben, was der Herr alles an uns vorbeigehen lässt. Aber das ist der Schlüssel zur Sanftmut. Es beginnt wirklich mit Gebet, mit der bewussten Übergabe unseres Ichs an Jesus Christus. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir können um die Gelassenheit bitten, immer wieder. Wir können darum bitten, Herr, hilf, dass ich alles, was jetzt auf mich zukommt an diesem Tag, dass ich das aus deiner Hand nehmen kann. Ich kann es nicht, aber hilf mir. Wir können auch Gott für alles, was geschieht, Danke sagen. Wir können das zu unserer Gewohnheit machen. Zum Beispiel, anstatt dass auf alles unsere erste Reaktion eine Schimpftirade ist, trainieren wir es uns an, auf alles im Herzen zuerst Danke zu sagen. Danke, Herr, für dein Erbarmen. Und wieder, es ist nicht leicht. Darum sagt Petrus, die Begierden streiten, kämpfen, ringen gegen unsere Seele. Es ist nicht leicht. Aber das ist Sanftmut. Ich sage Ja zu allen Wegen Gottes. Ich sage Dank in allen Wegen Gottes. Und ich verweigere den Zorn auf allen Wegen Gottes. Es ist wirklich so. Wir müssen uns immer wieder neu auf unseren Herrn werfen. Immer wieder neu. Und sagen, Jesus, ich bin von dir abhängig. Ohne dich kann ich nichts tun. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er wird gerne helfen und er wird uns zur Sanftmut leiten. Da kann ich wieder Petrus als Beispiel nennen. Selbst wenn wir einen schwierigen Charakter haben. Veränderung ist möglich. Jemand empfahl, werde doch wie dieser Zöllner, der sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und du wirst nicht mit dem Pharisäer verurteilt werden. Und das sehen wir, wenn ich ihn nochmal nennen darf, bei Martin Luther. Ja, wenn wir so seine Schriften lesen, er konnte gut austeilen und das befürworte ich nicht. Es gibt im Internet sogar ein Martin-Luther-Beleidiger. Da kannst du draufklicken und da kommt eine Beleidigung von Martin Luther raus. Aber trotzdem, wenn wir seine seelsorgerlichen Briefen an geplagte Mitchristen lesen, sehen wir da auf einmal viel Sanftmut, viel Einfühlsamkeit. Und daran erkennen wir auch, dass trotz seiner Schwächen der Herr auch mit ihm zum Ziel kam. Und so kommt der Herr mit uns allen zum Ziel. Und er gebraucht uns alle, wenn wir uns auf ihn werfen. Und das hat Luther ja getan. Er hat sich ganz und gar von seinem Herrn abhängig gemacht. Und ja, wir werden hier auf Erden nicht perfekt sein. Wir haben Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Und das ist auch unser Charakter. Und der eine muss mehr mit dem kämpfen und der andere mehr mit dem. Das ist unterschiedlich. Aber unser Herr will und wird uns zur Fülle führen und er kommt mit jedem zum Ziel, der sich von ihm abhängig macht. Dennoch ist es so, das zeigen die Briefe der Apostel und die Evangelien auch immer wieder, dass der eine mehr Seligkeit, mehr Anteil an der göttlichen Natur, wie es Petrus sagt, und mehr von Christus gewinnt als der andere. Denn wenn das nicht so wäre, würden wir nicht ständig dazu ermahnt werden. Der eine kann weiterkommen im Glauben als der andere. Darum lohnt es sich, um Sanftmut bemüht zu sein. Und das zeigt zum Beispiel das Beispiel von diesem Maximus. Es lohnt sich, weil der Herr uns wirklich verändern kann und will und uns zu mehr Lohn führen möchte. Und gerade auf der Sanftmut liegt eine große, große Verheißung. Wie der Psalmist sagt im Psalm 25, Vers 9 sagt über Gott, er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Andere Übersetzungen sagen auch Demütige. Es ist ja dasselbe. Wer also wirklich Gemeinschaft mit seinem Gott haben will, wer wirklich auf dem rechten Weg geleitet werden will, kommt um gelebte Sanftmut nicht herum. Wenn wir immer zu zürnen, können wir nicht erwarten, dass wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Warum? Weil Licht und Finsternis sich nicht vertragen können. Der Zorn, Wut und Stolz treiben uns immer in die falsche Richtung, immer vom Weg ab. Wenn wir Entscheidungen im Zorn treffen, ist das immer falsch. Wenn wir im Zorn mit jemand reden, in unserer aufbrausenden Natur, hat das in der Regel oder eigentlich immer keine heilsamen Auswirkungen. Wenn wir im Zorn eine E-Mail verschicken, ja, die können wir nicht mehr zurückholen. Es hat keine heilsamen Auswirkungen. Wir finden aber den rechten Weg wieder zurück, wenn wir was tun, wenn wir uns von der Sanftmut leiten lassen. Und das meint dieser Psalm. Der Herr ist wirklich bei denen, die im Sanftmut leben und wandeln. Weil dann machen wir unser Herz eins mit ihm. Dann trachten wir nach dem, was droben ist. Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein, haben wir, wenn wir uns eins machen mit der Sanftmut unseres Herrn. In einem sanftmütigen Herzen herrscht Friede und Ordnung. In einem sanftmütigen Herzen kann sich der Herr, um es mal so zu sagen, entfalten. Und er will ja in uns regieren. Und gerade aufgebrachte Herzen werden vom Teufel und seinen Dämonen heimgesucht. Sanftmut ist der Schlüssel zur Freude. Ja, das ist eigentlich logisch. Denn wer sich nicht ständig aufregt, sondern dankbar ist, der tut ja seiner eigenen Seele wohl. Sanftmut ist gut für unseren Kreislauf, für unseren Herzschlag, für unseren Magen, für unseren Kopf. Sanftmut ist auch Balsam für die Menschen um uns herum. Und in gelebter Sanftmut zeigen wir letztendlich, dass uns der Himmel tatsächlich regiert. Wir können viel sagen, wenn der Tag lang ist, und ich kann auch viel sagen, wenn der Tag lang ist. Dessen bin ich mir bewusst. Aber die Verbindung zum Herrn zeige ich in dem, was ich auslebe. Und das ist in Sanftmut und in herzlicher Demut. Sanftmut ist Glückseligkeit. Ihr Lieben, ihr werdet nie kontrollieren können oder nie ganz kontrollieren können, zum Beispiel, wie andere Menschen über dich oder über sie, über euch denken. Oder wie sie dir begegnen oder wie sie sich verhalten. Ob wir Gnade vor den Augen anderer finden oder nicht, ist oft eine sehr willkürliche Angelegenheit. Ich habe letztens eine Studie gelesen, dass hübschere Kinder im Kindergarten als braver wahrgenommen werden als solche, die man nicht hübsch findet. Das ist einfach so, vom Äußerlichen her, obwohl es nicht so ist. Wir können nicht viel dagegen machen, wie die Menschen uns wahrnehmen oft. Aber bei Gott gibt es keine Willkür. Sein Geist ist der Geist der Sanftmut. Und wenn wir unsere Sanftmut oder unsere Milde allen Menschen kundtun, dann gibt er uns seinen Frieden. Wir sind vereint mit ihm. Und das ist viel wichtiger, viel, viel wichtiger, als in seinem eigenen Stolz bestätigt zu werden. Und darum werden die Sanftmütigen das himmlische Land erben, weil sie ihre Priorität richtig setzen und für das ewige Leben. Der Segen und die Verheißung der Sanftmut ist, dass eben unsere Herzen zur Ruhe kommen, in der Vereinigung mit Gott selbst zunehmen und von allem Bösen, das von außen und auch von innen gegen uns kämpfen mag, dass sie dann letztendlich doch nicht erschüttert werden. Und deshalb kann ich euch nur ermutigen und auch mich selbst natürlich, strebe in deinem Leben nach der Sanftmut wie einer, der sie wirklich liebt, wie nach einem wertvollen Schatz. Und Gott wird dir letztendlich dafür den höchsten, besten, erfüllendsten und schönsten Lohn geben, den du dir nur vorstellen kannst, nämlich ihn selbst. In diesem Sinne, lasst uns doch beherzigen, was unser Herr allen Menschen zu allen Zeiten immer wieder zuruft. Und mit diesem Bibelwort möchte ich schließen. Es ist sehr bekannt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann, was wird geschehen? Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser guter und treuer Arzt bist. Ich danke dir, dass du uns erlöst hast und dass du uns zur Fülle führen willst, Herr. Und ich bitte dich, segne jeden Einzelnen hier in diesem Raum und gib uns die Gnade, offene Augen für dein Wort, für deinen Willen, dass wir immer mehr zu dieser Sanftmut kommen in dir, Herr. Wir können es nicht aus uns selbst. Aber du wirst uns die Kraft schenken in dir und durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns dabei, Herr, und ich danke dir, dass du selbst von Herzen demütig und sanftmütig bist und wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen und du uns auch festhältst. Gepriesen sei darüber dein wunderbarer Name. Amen. Amen.